Hinter, oh Gott, was ist Mojo Monkey? Und hinter dem vierten Türchen erwartet uns Mojo Monkey mit Paula und Daniel.
Hallo Paula.
Hallo Daniel.
Hallo liebe Zuhörer.
Und hallo liebe Zuhörerinnen.
Wir? Ah nee, du musst noch was sagen.
Ich? Ja. Ich? Nö, nee, was denn?
Herzlich willkommen zum Spätfilm, sag ich, und dann sagst du?
Voll unprofessionell. Ich sag Kino in eurem Gehörgang.
Wir sind wieder nicht alleine hier, und zwar haben wir den Jens, besser in diesem Internet bekannt als den Mojo Monkey, bei uns. Hallo.
Hallo, Paula, Daniel, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen.
Sehr gut.
Guten Tag, ich habe mich wieder eingezeckt hier.
Hallo,
ja,
Jens.
Und zwar, Jens war ja im Horror-Oktober dabei, als wir über The Body Snatchers, Invasion of the Body Snatchers gesprochen haben, er und ich. Und da war er so ein bisschen enttäuscht, weil ich ihn nicht habe den Brustfragebogen machen lassen, weil ich darauf bestand, es muss eine Kurzfolge werden. Und das holen wir heute nach. Heute dreht sich alles nur um dich, Jens. Du darfst uns deinen Filmgeschmack in epischer Breite um die Ohren hauen. Und da fange ich gleich an mit der ersten Frage. Traditionell fragen wir da immer, in welcher filmischen Welt würdest du gerne leben?
Ja,
ganz spontan. Ja. Achso, du willst mir noch was sagen.
Also, da kann man, ne, je mehr man über die Leute weiß, wenn man da zuhört, desto besser kann man ja auch so einen Filmgeschmack irgendwie einschätzen.
Mhm.
Und das hilft dann vielleicht auch nochmal rückwirkend bei der Body Snatchers Episode. Ne, die war ja so kurz, 40 Minuten.
Totale Kurzfolge.
Genau, ja. In welcher Filmwelt würde ich gerne leben? Ja, natürlich habe ich mir da ein bisschen Gedanken drüber gemacht und ich kam dann zu dem Schluss, dass ich, glaube ich, das Universum oder die Filmwelt von Hayao Miyazaki bevorzugen würde. Also das fände ich, glaube ich, ganz cool, weil die so, ja, da geht nicht viel schief, nachher wird dann mehr oder weniger alles wieder gut und sie ist so schön fantasievoll und ja, irgendwie so warm und ja.
Ist das da
toll.
Der Nausicaa-Mensch?
Ja,
ah ja,
genau.
Okay, ich war wegen des Vornamens oder des ersten Namens nicht so sicher.
Naja, wir tauchen gerade erst ein in diese.
Dann wärst du ja auch eine Zeichentrickfigur, das ist ja schon klar, ne?
Ja, kann ich mitleben.
Na gut.
Das passt schon.
Na gut, dann stelle ich jetzt mal eine Frage, nämlich, welches ist deiner Meinung nach der beste Film aller Zeiten?
Ja, da sind schon ganz andere Leute an dieser Frage verzweifelt, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, da sagt jeder erstmal, außer mir, glaube ich. Ich bin da immer strikt, aber die anderen sagen immer alle, oh, das kann man doch gar nicht sagen.
Mhm.
Echt? Warst du da so eindeutig?
Ja, der Pate, ganz eindeutig. Wobei ich ja jetzt dem Fenster zum Hof mehr Punkte als dem Paten gegeben habe. Oh Mann, jetzt müsste ich auch sagen, ja, das kann mir nicht sein, habe ich gesagt.
Ja. Ja, weiß ich. Also die Frage 1 geht noch, ne? So täuscht an und die zweite Frage setzt direkt zum K.O. an, rechter Haken. Ja. Ja. This survey is rigged, sag ich mal, à la Trump. Und ich kann es nicht sagen. Also im Moment würde ich sagen, so rein persönlich, um jetzt mal dann irgendwie so irgendwie einen guten Regisseur irgendwie mit dran zu nehmen, der irgendwie eine Vision hatte und eine epische Geschichte vielleicht erzählt, also ganz nach Second Unit Manier, was muss alles in den besten Film aller Zeiten reinkommen, würde ich sagen. Also ich finde, Es war einmal in Amerika. Once Upon a Time in America finde ich richtig klasse.
Von Sergio Leone.
Genau. Mhm. Weil da, also ich habe den...
Da ist ja die goldene Frage jetzt, in welcher Version?
Ja, ich habe die vor einem Jahr mit meinem Mitbewohner geguckt. Und das war die überarbeitete, restaurierte Blu-ray-Fassung.
Die neueste, die es da gibt.
Genau, so über 4 Stunden... Irgendwas.
Oh ja, jetzt sportlich.
Ja, ja. Ja, guckt man nicht mal so eben weg, aber das lohnt sich. Das ist wie so ein. Ich habe den da zum ersten Mal gesehen, war echt geplättet und habe noch sehr lange drüber nachgedacht. War cooles, sehr schönes, gutes Filmerlebnis. Mhm. Kennt ihr den beide?
Also ich kenne den. Ich kenne ihn aber nur in dieser, ich glaube, 3-Stunden-Version oder irgendwie 2-Stunden-irgendwas-Version, die so Anfang der Nuller auf DVD rauskam. Die habe ich hier auch irgendwo stehen und habe die auch mehrfach gesehen. Müsst ihn aber mal wieder sehen. Ist lange, lange her. Und du kennst, haben wir den zusammen?
Ich weiß nicht, welcher Film das ist. Ich dachte gerade, das wäre Once Upon a Time in the West, aber
das, nee, das ist, gehört zu der Once Upon a Time Trilogie. Von Leone ist aber ein anderer und zwar mit Robert De Niro in der Hauptrolle.
Genau.
Mhm. Fängt an in so einer Opiumhöhle, haben wir den mal zusammen gesehen, und er denkt nur zurück an seine Kindheit und ist dann so eine epische Mafia-Geschichte.
Keine Ahnung.
James Woods noch und so. Es ist so, beginnt in der Kindheit, erzählt über 3 Zeitebenen und springt da auch drum her. Hm. Ja. Er gibt so ein schönes Gesamtbild, sage ich mal. Mhm. Und wundervolle Musik und einfach geil. Hm.
Dann von einfach geil, wenn wir uns jetzt in tiefste Tiefen begeben, nämlich tiefste Tiefen begeben, genau. Was ist denn der schlechteste Film aller Zeiten?
Hm, ja. Mindestens genauso schwer zu beurteilen. Ich glaube, ich habe den noch nicht gesehen. Also
den schlechtesten Film hast du noch nicht gesehen.
Ja, weil hin und wieder, ne, guckt man vielleicht mal irgendwo rein und denkt, ach, was ist das denn für ein Quark, schaltet um oder aus oder wie auch immer. Aber um das zu beurteilen zu können, müsste man ihn ja erstmal komplett gesehen haben. Mhm. Diesen schlechtesten Film.
Ja.
Und ich hab mal, auch wieder mit meinem Mitbewohner, da haben wir mal den Film Death Train angeguckt.
Mhm. Klingt schon mal super.
Ja, auf dem Papier und von den Schauspielern her auch richtig, richtig klasse, ne? Also Pierce Brosnan ist dabei und ihr Jean-Luc Picard.
Patrick Stewart.
Genau, Patrick Stewart. Und noch einige andere Leute. Und am Anfang macht der richtig Spaß. So, so ein bisschen Trashfilm-mäßig, aber auch nicht so richtig. Also ja, der beginnt wie so ein interessanter Actionfilm und dann gibt's dann so 1-2 Szenen, die sind einfach nur bescheuert und lächerlich.
Nein.
Und das macht richtig Spaß, bis er dann ja echt nachher zum Einschlafen langweilig wird. Hab ich so das Gefühl. Ansonsten kann ich eigentlich auch aus jedem schlechten Film auch so ein paar positive Eigenschaften ziehen, oder ich mach dann halt irgendwie aus, glaube ich, wenn es mir zu bunt wird. Wenn er selbst so schlecht ist, dass er keinen Spaß mehr macht.
Ja, manchmal kann man die Hoffnung irgendwie nicht aufgeben und muss dann den Film doch noch bis zum Ende angucken, ne?
Ja.
Aber manchmal.
Das ist so ein bisschen gerade wie mit der Realität nach der US-Wahl. Man möchte gerne ausschalten, aber man kann die Hoffnung nicht ganz ausgeben und sich dann diesen Film noch bis zum Ende anschauen.
Ja. Und die Hoffnung stirbt zuletzt, ne, dass er ja alles gar nicht so ernst meinte. Und ja, jetzt nach der Kabinettwahl denkt man sich, oder nach den Vorschlägen, den muss ich auch.
Okay. Es ging auf Letterboxd ging so eine. Auf Letterboxd ging so eine schöne Liste rum von wegen realistische Zukunftsvisionen jetzt, wo Trump Präsident ist, und mal so eine Dystopie nach der anderen auf der Liste. Sehr fein.
Ja, Idiocracy auf Platz 1 oder so, ne?
Ja.
Ja, echt gut. Ja, aber ich weiß nicht, habt ihr so den allerschlechtesten Film irgendwie?
Ja, klar. Also unsere Antworten sind schon ziemlich alt, ja. Also das ist vielleicht nicht mehr ganz aktuell, aber ich hatte American Pie. Und Daniel hatte Dungeon Siege.
Siege
von Uwe Boll.
Ja. Weiß ich immer noch, also ich habe noch so den einen oder anderen Film gesehen, der wirklich auch in die Perle, in die Kerbe haut, eine Perle des schlechten Filmgeschmacks ist. In einer anderen Folge in diesem Adventskalender, die noch erscheinen wird, werde ich da auch über einen reden. Aber Dungeon Siege war schon ziemlich übel. Den habe ich auch damals im Kino gesehen, und zwar, weil ich das Computerspiel gespielt habe und gerne gespielt habe, und dann haben wir uns diesen Film angeguckt, auch schon in so einer Trash-Stimmung und er war so grottig. Er war so übelst schlecht, aber naja.
Da fiel mir noch Alone in the Dark ein, den habe ich wirklich mal irgendwie zur Hälfte geguckt. Aber Dungeon Siege kenne ich jetzt gar nicht. War es, glaube ich, auch vom Uwe Boll irgendwie. Ach, naja, ach, gut. Aber da kenne ich mich nicht so aus in seiner Filmografie.
Das macht, glaube ich, nichts.
Ja, das glaube ich auch.
Welchen Filmfehler entschuldigst du am ehesten?
Ich glaube, so Anschlussfehler oder irgendwie sowas, ne? Hm. Da gab es ja auch diese Geschichte, dass der Scorsese dann immer den besten Take irgendwie nimmt und dann weniger darauf achtet, dass die Continuity, ne, dass der Anschluss gewährleistet ist zu 100%. Im Gegensatz zu David Fincher vielleicht. Und ja, da kann ich, glaube ich, auch mit leben. Also das ist ein Fehler, der mir auffällt, aber wo ich sage, ach, das ist mir total egal, das zieht mich nicht aus der Welt. Und damit habe ich generell so keine Probleme. Ja, ich glaube, das so.
Und welches Genre guckst du am liebsten?
Ja,
das ist doch leichter jetzt.
Kommt auf die Stimmung an. Also ich finde Thriller richtig gut, Mystery, Science Fiction und aber nichts kommt gegen Action voran. Also das Action ist, glaube ich, am besten und was kann man mit fast allem kombinieren. Deshalb
bleibe ich bei Action. Wer ist der beste Protagonist der Filmgeschichte?
Arnold Schwarzenegger.
Der ist ein Schauspieler.
Genau, da muss er
Protagonist.
Kommt später die Frage.
Seiner Filme.
Ach, der ist ein eigener Charakter. Der wird immer dann genommen, wenn man den Actionheld nicht besser oder nicht besetzen kann. Nee, um die Frage richtig zu beantworten, ich glaube James Bond.
Das möchte ich gerne begründet haben.
Ja, aus der Begründung, wir haben eine sehr, sehr, also über 50 Jahre gibt es jetzt diese Filmfigur. Natürlich aus einer Romanreihe entsprungen. Aber so wie sich die Filmfigur anpassen kann, den jedem Bösewicht und jeder Situation, kann das auch die Figur des Filmes oder der Film an sich, die Filmreihe, kann sich dann den Gesellschaft beziehungsweise der gesellschaftlichen Konvention und den filmischen Konventionen auch anpassen. Also wir haben am Anfang diesen frauenverschlingenden Macho bis Chauvinisten, der sich dann doch wandelt und die Frauen, die teilweise immer schon starke Rollen in der Filmwelt waren, aber die dann sich dann haben auch nicht mehr so einfach immer um den Finger garen lassen. Wie zum Beispiel dann bei Eva Green im Casino Royale. Das war eine sehr starke Frau, die dann so ein bisschen auch den James Bond erst zu dem gemacht hat, der dann nachher war in der Filmreihe. Von daher finde ich, müsste das einfach der beste Charakter sein. Der Filmgeschichte.
Und was ist denn der schlimmste Filmfehler, nachdem wir schon den am ehesten zu entschuldigen haben?
Da habe ich mich echt schwer getan, weil ich habe überlegt, das müsste etwas sein, was mich da irgendwie rauszieht aus der Filmwelt, irgendwie oder aus dem Filmgenuss. Das ist dann ja etwas, was einem direkt irgendwie auffällt. Ne, wenn jetzt irgendwie Gandalfs Mantel in der einen Szene strahlend weiß ist und in der anderen Szene hat er unten diesen Wasserrand oder irgendwie ist dann irgendwie schmutzig so ein bisschen, das fällt dir nicht auf, wenn du im Film investiert bist. Und was würde auffallen, dann irgendwie so ein Mikro, was ins Bild kommt, das hast du aber bei den meisten Filmen gar nicht, weil die dann doch schon so professionell aufgezogen sind, dass das eigentlich nicht passiert.
Ja, aber es kann halt auch sein, dass du das übersiehst, wenn du gerade so gefesselt bist. Also es gibt ja da so ein paar solcher Filmfehler, die relativ bekannt sind, aber die ich tatsächlich noch nie gesehen habe, obwohl ich die Filme gesehen habe.
Ja, aber wenn die ja nicht rausziehen, dann, ich meine, Fehler passieren nun mal. weiß ich nicht, was dann so irgendetwas, was einen vielleicht nervt, ne? Also, was mir da noch eingefallen ist, wäre, ein Film baut ja bestimmte Regeln auf. Die Filmwelt zum Beispiel. Und die kann man dann brechen, sag ich mal, für einen Plot-Twist oder irgendwie generellen Twist. Also das, was man vorher mal angenommen hat, stimmt dann plötzlich nicht. Mhm. Das kann sehr, sehr gut sein, das kann sehr gut unterhalten. Aber manchmal hast du so eine... habe ich dann Probleme, wenn die zuvor aufgestellte Regeln nicht für eine sinnvolle Sache irgendwie brechen, wie zum Beispiel Twist oder sowas, sondern einfach so nebenbei. Mhm. Das nervt mich dann, dass dann auf diese eigentlich aufgestellte Regeln irgendwie nicht mehr geachtet wird.
Mhm. Das hat ein Plothole, ne?
Was ist das? Wahrscheinlich schon, also aber es gibt da die verschiedensten Arten von so... Das wäre im Sinne auch, im Grunde auch wieder ein Kontinuitätsfehler, nur eben nicht im Sinne von Continuity Management, also von ist das gleich im Bild zu sehen, sondern eben ist die Geschichte aus einem Guss oder macht sie plötzlich irgendwas ganz anders, was am Anfang noch total kompliziert war und jetzt ganz anders ist. Also jetzt hier zum Beispiel, weil ich ja gerade auch so mitten im Harry Potter Universum drinne stecke, bei J.K. Rowling sage ich ja öfter mal, dass sie so making up the rules as we go along, dass sie halt irgendwie Sachen macht, wie zum Beispiel im ersten Band, dass Dumbledore mit dem Besen ins Ministerium fliegt, weil sie halt irgendwie bis dahin nur etabliert hat, dass man auf Besen reiten kann, und dann in späteren Teilen macht es dann überhaupt keinen Sinn mehr, weil er hätte auch das Flohnetzwerk nehmen können oder apparieren und dann wäre viel schneller gewesen. Und ist das sowas in der Art, nur irgendwie, wenn es dich dann halt komplett raushaut, oder?
Genau, wenn mich das dann komplett raushaut. Also als Beispiel wäre das nicht verkehrt, wenn das zum Beispiel in ein und demselben Film passieren würde oder in den ersten 20 Minuten. Wenn man sagt, oh ja, ich muss jetzt hier diese lange, beschwerliche Reise unternehmen und dann 5 Minuten später gibt es dann einfach so einen Fingerschnipp, mit dem das danach irgendwie gelöst wird. Und da fragt man sich, okay, warum wurde das jetzt vorher nicht gemacht? Aber das passiert dann auch meistens nur, wenn der Film mich dann sowieso nicht irgendwie reizt oder mich nicht.
Dann ist er sowieso schon schlecht, ja, dann macht das auch keinen Unterschied.
Ja, genau. Also wenn er eh schon schlecht ist, dann ist so ein Mikro im Bild ist dann lustig. Mhm. Aber so ein, weiß ich, Continuity-Fehler oder Plot-Hole, wobei das finde ich auch immer schwierig, wenn man sich daran irgendwie zu sehr aufhält oder so, das ist natürlich auch Quatsch. Hm. Ich glaube, es kommt einfach auf die Stimmung an und was er gerade dann
am es kommt auch ganz klar auf den Film drauf an. Also wenn es ein Film ist, wo der Plot und quasi vor allen Dingen auch so das Rätselraten nicht im Mittelpunkt steht, dann macht es viel weniger kaputt, als wenn es ein Film ist, der irgendwie super clever sein will und wenn du dann 2 Minuten drüber nachdenkst, merkst du, Moment, das geht vorne und hinten nicht auf. Das haben wir irgendwie hier bei diesem Wieser, dieser Zauberer, also jetzt nicht Harry Potter Zauberer, sondern Illusionistenfilm, da haben das ja total, Now You See Me, Wieser, oder? Da haben das total viele kritisiert. Ich weiß jetzt auch kein genaues Beispiel, aber dass der voll viele Momente hat, wo du denkst, ist total clever, aber dann beim zweimal drüber nachdenken merkst du, irgendwie ist es doch eher ein Plothole als besonders clever. Ja, lass mal.
Wenn man erst im Nachhinein drauf kommt, dann passt das ja, ne? Also, wenn es beim Film schauen nicht auffällt, dann
alles stimmt natürlich. Das stimmt natürlich auch wieder. Lass mal weitermachen.
Wir bleiben aber auf der gleichen Ebene. Ne? Was verabscheust du in Filmen am meisten?
Aufgrund dieser Whiplash-Diskussion über Twitter, wo du, Daniel, gesagt hast, du magst den Film nicht oder verabscheust ihn für seine Ideologie, wo ich widersprechen würde, würde ich aber sagen, ja, wenn ein Film ja unreflektiert Ideologien oder Propaganda dann ans Volk bringen würde. Wobei ich jetzt so klassische Propagandafilme noch nicht gesehen habe. Mhm. Ne? Wie jetzt wie Triumph des Willens oder sowas. Ja. Sonst viele mir eigentlich fast nichts ein, weil Abscheu ist schon ein sehr starker Begriff.
Ja, ist auch also absichtlich gewählt.
Mhm. Wir wollen euch denjenigen, die wir die Fragen stellen, wollen wir an ihre Grenzen bringen.
Vollkommen durchleuchten.
Da wird's spannend.
Ja.
Ja.
Aber wo du jetzt schon gesagt hast, Ideologie und Reflexion, das sind zwei super Wörter für den nächsten, für die nächste Frage, nämlich, was ist der beste Kriegsfilm?
Ja, das war auch cool, die Frage, weil vor einer Woche oder so knapp habe ich hier Fury gesehen oder Herz aus Stahl.
Mhm.
Und da muss ich dann auch an diese Frage denken. Mhm. Weil das ist definitiv keiner davon.
Oha,
was? Obwohl, wie heißt er hier, der Kleine von Transformers?
Ja.
Oh Mann, ich finde den so toll. Und jetzt weiß ich nicht, wie er heißt.
Ich muss jetzt mal nachdenken. So, wer kommt...
Ich verwechsel ihn oft mit James Franco, aber James Franco ist ein viel besserer Schauspieler. Warte, ich google das gerade. So, und zwar meine ich Shia LaBeouf. Der spielt da mit, gell?
Ja, der spielt da mit.
Genau, und ich hatte nur mal irgendwie vom Making-of gehört, dass er da sich im Method-Acting versucht. Also das ist ja gerade das Geile irgendwie an Shia LaBeouf, dass er so total durchgeknallt ist und hat sich halt tatsächlich während der ganzen Dreharbeiten nicht gewaschen. Damit er, weil er meinte, die Soldaten damals, die konnten sich auch nicht waschen. Und dann irgendwann hier Brad Pitt und die anderen haben ihn dann irgendwann gezwungen zu duschen, weil er so gestunken hat. Und ja wohl viele Szenen in so einem kleinen Panzer spielen und sie es dann nicht mehr ausgehalten haben, weil er so dermaßen gestunken hat. Aha, ich mag Shia LaBeouf einfach. Ja, bitte.
Brad Pitt wäscht sich in dem Film.
Ah.
Vielleicht haben die das nachträglich reingeschnitten. Okay, jetzt musst du dich waschen. Perfekt, ja, super. Das Acting ist auch ganz gut. Auch von ihm. Also,
ich hab den nicht gesehen, ich hab nur die Story gehört und dachte so, ah, klassischer Shia LaBeouf. Wunderbar.
Just do it! muss mal gucken. Den gibt's auch auf diversen Streaming-Diensten. Vielleicht kannst du den ja auch kostenlos schauen.
Beim illegalen russischen Streaming-Anbieter deiner Wahl.
Genau. Ja, ich würde aber sagen, ja, ich weiß nicht, Apocalypse Now wird, glaube ich, auch schon genannt, weil er
das so macht ja nix.
Einfach an sich weil er diese zerstörerische und diese komplette Sinnlosigkeit des Krieges wunderbar aufgreift. Aber da würde ich dann nochmal, da hat man ja hast du ja trotzdem tolle Bilder und auch, sag ich mal, das Actionherz wird da ja auch bedient mit Explosionen etc. Nicht nur, aber halt auch.
Na, ja, da gibt es ja diesen berühmte Zitat von Truffaut, dass es keine Antikriegsfilme gibt, weil jeder Film über den Krieg zwangsläufig den Krieg auch schön darstellen will, weil er halt ein Film ist.
Ich hätte da, okay, da würde auf jeden Fall noch Hurt Locker reinfallen, so als modernster Vertreter, den ich sehr gut finde, als Kriegs- oder Antikriegsfilm, wie auch immer, weil er, ja klar, der ist spannend und alles, aber der greift halt diesen neuen Konflikt auch zu einer Zeit auf, wo dann diese Selbstmordbomber und so sehr in Verruf geraten sind und das auch so ein bisschen für schlechte Presse gesorgt hat. Und da gab es dann halt auch diese eine besondere Szene, die diese Attentäter hat nicht diffamieren wollen, sondern du hast da mitgelitten einfach und generell top geschauspielert.
Was, wo der eine Unschuldige da an die Bomben geschnallt ist, quasi, meinst du?
Mhm, genau.
Ah. Ja, ich fand ihn auch ziemlich gut.
Das ist so eine harte Szene. auch gut und ja, nimmt einen echt mit. Und das Ende ist einfach genial. Wo er dann zu Hause ist, leert die, also das Bild ist total entsättigt, grau, leert er die Regenrinne aus, geht einkaufen, kann sich vor lauter Müsli-Schachteln nichts aussuchen, kann sich nicht entscheiden. Mhm. Und dann dieser Dialog mit seinem Sohn. Ne? Wenn du etwas findest, was dir Spaß macht, und du es immer wieder tust, dann verliert es seinen Reiz und dann siehst du einfach nur Schnitt und er ist wieder im Kriegsgebiet. Mhm. Und du denkst, oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Mhm.
Ja, der ganze Film hat ja so eine irgendwie Thematik, dass die Situation total verfahren ist und es da quasi kein gutes Ende nehmen wird. Das ist schon. Ich fand ihn auch, also ja. Catherine Bigelow, die kann das schon. Also das, der ist halt irgendwie auch zugleich sehr amerikanisch, ohne irgendwie ins unerträglich patriotische abzugleiten. Das ist auch so ein harte, war irgendwie eine gute Balance, die der Film gehalten hat.
Also jeder, der zum Beispiel hier den American Sniper gesehen hat und den von der Cinematografie gut fand, sollte sich auf jeden Fall mal Hurt Locker anschauen. Der ist nämlich nicht so eklig patriotisch. Da hast du auf jeden Fall recht. American Sniper kannst du dir nicht angucken.
Ich habe noch eine Frage für dich.
Ach, ich bin noch nicht fertig.
Was?
Es gibt noch. Ja, komm, hau raus.
Okay, ich dachte, das sind so die offensichtlichen Vertreter. Ich habe im Rahmen der 60er Woche von der Cinecouch habe ich mal Armee im Schatten gesehen von Jean-Pierre Melville. Mhm. Und das ist auch ein Brett. Also, das ist ein Kriegsfilm über die, also es geht um die Resistance in Frankreich gegen die deutsche Besatzer. Und das ist ein atmosphärischer Film, der zieht einem echt den Teppich unter den Füßen weg. Richtig klasse, ruhig gefilmt. Und ja, man schaut ihn und dachte und denkt, so was darf nie wieder passieren. Hm. Richtig klasse Film. Und was mir auch noch eingefallen ist, ist ein Leone. Das ist Todesmelodie, gehört zur Amerika-Trilogie, glaube ich. Mhm. A Fistful of Dynamite oder Duck You Sucker sind so Alternativtitel. Und der fängt auch an wie ein Abenteuerfilm. Und dann kommt halt auch diese Kriegsthematik rein. Und die ganze Atmosphäre ändert sich und wird immer düsterer und der wandelt sich wirklich von einem am Anfang beschwingten Abenteuerfilm in so einen, ja, schon, hat schon sehr tiefe und dunkle Momente danach. Also richtig klasse auch. Der fiel mir dann auch ein.
Hm. Okay.
Ja. Und ist das jetzt dein letztes Wort? Oder ist es jetzt dein letzter oder kommt noch was?
Nee, das. Das
okay. Was ist der dramatischste Filmtod? Welcher ist der dramatischste Filmtod?
Ja, Mufasa. Der Tod des Vaters in Der König der Löwen.
Ach Gott, echt?
Das ist auch sehr dramatisch. Glaub, ja. Ich meine, das ist ein Brudermord.
Also ich hab ja Bambi genommen. Also die Zeichentricktode sind mir ja nicht fern, aber mir fehlt so irgendwie die Faszination für den König der Löwen.
Nicht in der Kindheit gesehen?
Doch. Es war der letzte Disney-Film, den ich als Kind, also als Früh-Teenager im Kino gesehen habe, bevor ich mir dann zu cool dafür war. Aber
das war bei mir genauso.
Das ist bei, ja.
Da bin ich gerade noch mit reingegangen, weil mein Bruder ja jünger ist. Ja. Mhm.
Und nee, es ist mehr heutzutage, dass ich halt denke, oh, was für ein verwöhntes Gör doch dieser kleine Löwe ist. Und irgendwie macht er ja nicht wirklich einen Charakterwandel durch. Also, das ist ein anderes Kapitel, lass es mal. Ja,
aber durch den Tod nimmt er halt Reis aus, ne, und verzieht sich da.
Ja, nimmt Reis aus und ist dann halt zwar nicht mehr Königssohn, aber ist dann halt irgendwie der Slacker bei den beiden und dann irgendwie kommt er am Ende zurück, um da als Alpha-Männchen wieder, was weiß ich, die Schreckensherrschaft zu beenden und wieder der gute Diktator zu werden. Ich finde irgendwie, also diese Botschaft des Films, das ist alles so krude. Allein, dass er hat irgendwie eine 5-minütige Tanznummer, wo er darüber quasi singt, ich freue mich, wenn mein Vater tot ist, damit ich dann endlich König bin. So. Also, das sagt er nicht wortwörtlich, aber das ist quasi die Message des Songs. Das ist alles irgendwie super strange. Das ist Das ist so ein Film, da darf man nicht zu lange drüber nachdenken, finde ich.
Wenn es der Onkel nicht getan hätte, hätte er sich selber gemacht.
Ja, ich meine, da gibt's eine Musical-Nummer zu, quasi. Ich möchte jetzt gleich König sein. So.
Der einzige oder der dramatischste Tod, der mir sofort eingefallen ist.
Du musst dich da überhaupt nicht rechtfertigen. Es gibt ja sehr große Fans, so ist nicht Jan oder irgendeiner aus der Cinecouch, das schwärmt doch immer davon.
Also, ich will das ja nur erklären, ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht. Was mir auch in Sinn gekommen ist, dann ist da wahrscheinlich eher was für den Spätfilm, wäre dann Gandalf in Moria.
Naja, aber es ist dann wirklich sein Tod.
Natürlich, er wird ja nur zurückgeschickt, weil seine Aufgabe noch nicht vollendet ist.
Man denkt es. Wenn man den ersten Film schaut und denkt so, okay, krass, der wertvollste Verbündete bei den Gefährten hat sich soeben geopfert. Durch einen es war halt ein sehr starker Gegner, ne, klar, aber die müssen halt echt damit klarkommen. Und ich finde, nach beiden Toden ist die Stimmung erstmal krass im Keller. Und die müssen sich, der Filmheld oder Helden müssen sich dann erstmal berappeln.
Ja. Das stimmt,
ja. Ansonsten, so kann man, glaube ich, fast jeden Tod so ein bisschen dann zerreden. Und ich glaube, wenn man schon einige Filme gesehen hat, oder viele auf dem Buckel hat, wo auch dann mal Leute sterben, ja, entweder antizipiert man das schon im Vorhinein, oder das ist so, ach ja, musste jetzt passieren, weil sonst nimmt die Geschichte ja gar kein Ende oder keine Wendung, etc.
Nee, also Gandalf finde ich eine super Antwort und auch König der Löwen ist natürlich dramatisch inszeniert und mit diesem Schuldgefühl total. Und so, bla, ja. Das kann ich ja schon nachvollziehen.
Guck dir mal das YouTube-Video von That Guy with the Glasses an. Das, kennst du das? Diese 3-Sekunden-Videos? Auch dann von Titanic zum Beispiel, dann siehst du diesen Ausschnitt. The ship can't sink. Schnitt, da siehst du, dass du gerade absinken, verschwindet gerade unter Wasseroberfläche, dann hörst du nur so ein Gluck, Gluck, Gluck. Ende.
Okay. Guter Tipp, schau ich mir mal an.
Mach mal, ist richtig gut.
Derweil habe ich die nächste Frage schon. Und zwar das beste Filmzitat im Sinne von wörtlichem Zitat.
$1 Million.
Okay, woher ist das?
Welcher Film?
Nee, keine Ahnung.
Austin Powers.
Oh, okay. Lange her. Okay.
Ja, ich weiß es nicht. Also, es gibt so viele gute, die einem dann vielleicht nach längerem Überlegen im Kopf rumschwirren, aber mir fallen nur die lustigen ein, weil die dann irgendwie im Kopf bleiben. Ich bin nicht so der Zitate.
Ich möchte jetzt gleich König sein. Die Melodie war falsch, aber ungefähr so.
Oder von Phantomkommando oder Kommando. Mhm. Remember, Sully, when I promised to kill you last, I lied. Irgendwie sowas, aber ich habe da jetzt kein Lieblingszitat, was ich mir hier irgendwie tätowieren würde oder so. Keine Ahnung. Gibt's nicht.
Meins würde ich mir glatt tätowieren lassen. Naja.
Was hattest du denn damals?
Darf ich sie zu einem Freigetränk in der Wahl einladen?
Woher ist das?
Das ist aus dem tollen Film Frau Rettich, die Czerny und ich. Ein deutscher, ich glaube sogar ein Fernsehfilm.
Keine Ahnung, du hast ihn auf DVD, aber er ist total unbekannt. Aber es ist so eine süße deutsche,
mit Iris 90er-Komödie. Berben, Martina Gedeck, Olli Dittrich.
Badesalz.
Aber die haben ja wirklich nur eine Nebenrolle.
Ja, das klingt ja nach einem richtigen Klassefilm.
Ja, das ist kein Klassefilm, aber ich gucke den echt gerne, weil der lustig ist. Das ist so wie so ein Sahnetörtchen essen.
Eines Tages wird der Spätfilm da nochmal eine Folge zu machen.
Genau, aber jetzt musst du mal darüber nachdenken oder am besten schon die Antwort sagen zu der Frage, welcher ist der beste religiöse Film?
Der beste religiöse Film wäre, ist sehr schwer zu beantworten, was dieser ist.
Ja, wie gesagt, Grenzbereiche.
Ja. Oh Mann. Der Dennis hat eine klasse Antwort geliefert. Ich wäre froh, wenn mir die eingefallen wäre.
Du darfst auch wieder das Gleiche sagen. Das ist hier voll okay.
Ich sag das, was der Dennis sagt. Nein, mir ist in den Sinn gekommen Life of Pi. Einfach, weil der so diese alle Religionen und Konfessionen irgendwie unter einen Hut bringt und sagt, hey, es ist eigentlich egal, welche Religion du angehörst, es kommt einfach darauf an, dass du deinem Leben dann Sinn gibst und dass der Glaube dein Leben bereichern kann oder dir es einfacher machen kann. Da muss man auch unterscheiden zwischen Glaube und Religion, was ich tue. Und ansonsten fand ich den Film schön.
Das ist ja der Sündenfall Hollywoods, nicht? Life of Pi. Weil der Oscar für die visuellen Effekte und zugleich die wegen des geringen Budgets die Firma in den Ruin getrieben hat.
Ja, das war klasse, ne? Ja. Haben dann den Oscar übergerichtet und die Firma gibt's gar nicht mehr.
Genau. Ja. Und vor allem, sie wollten es dann auch noch irgendwie anprangern und dann wurden sie wunderschön mit der Musik rausgeschmissen bei den Oscars. Das war schon...
Systemkritik üben.
Nee, sowas funktioniert hier nicht. Es war schon hart. Nicht sonderlich religiös.
Aber ein besserer Film wäre The Mission.
The Mission. Sagt mir gar nichts.
Ist mit Robert De Niro und Jeremy Irons als Missionar in Südamerika. Und da hat man im Prinzip... Ja, begleitet man das Leben da in dieser Mission, beziehungsweise die missionarischen Arbeiten hier von Jeremy Irons. Mhm. Und da sieht man, dass klar Religion oder Glaube irgendwie Kraft spenden kann. Und das wird dann aber auch so inszeniert, dass man als Zuschauer das schon hinterfragt, ob das denn alles so mit rechten Dingen zugeht, weil nämlich dieses Naturvolk dann ziemlich stark kultiviert wird, so sehr schnell, oder da diese Regeln übergestülpt bekommen. Was dann aber schön ganz zum Schluss in der letzten Einstellung nochmal schön aufgegriffen wird, weil ich sehe dann, also diesem Naturvolk wird dann auch die Musik gezeigt, im Rahmen des Gottesdienstes, und die bauen auch, glaube ich, selber Instrumente oder so, ist schon länger her. Und das habe ich dann so als das gesehen, was Religion den Menschen geben kann, und ohne jetzt dann so diese ganzen Regeln zu befolgen. Und ganz zum Schluss gibt's dann nochmal eine schöne Aufgreifung. Ja, lange Faseln, gar keinen Sinn. The Mission ist ein guter Film, der Religion und Glaube so ein bisschen auch gut thematisiert, den Zuschauer schon selbst Reflexion abfordert, weil nicht alles ist hinterfragend dargestellt. Mhm. Aber dennoch ist das ein sehr, sehr schöner, guter Film, dichte Atmosphäre, gefällt mir sehr gut. Hm. Ja, abschließend.
Okay. Dazu. Dann, was ist dein Lieblingsregisseur?
Auch wieder schwierig, richtig gut, wie mich hier diese Fragen dann in Bredouille bringen. Ich finde die beiden Andersons ganz cool. Also Paul Thomas und Wes Anderson. Mhm. Mhm.
Es gibt ja noch den dritten von der Resident Evil Trilogie oder eine
Zehntalogie. Er hat so seine Momente. Er hat sicher seine Momente, aber...
Den meinst du jetzt nicht?
Nee, der Paul Thomas hat sowas... Hat hier The Master gemacht, Inherent Vice als letztes, oder auch There Will Be Blood und Boogie Nights und so. Mhm. Alle durch die Bank richtig gut. Ja. Ansonsten kann ich mich natürlich auch nur meinen Vorredner anschließen. Hier Fincher ist klasse, ne? Kubrick richtig geil. Hitchcock mag ich auch sehr gerne. Oh, ja. Genauso wie Scorsese und natürlich Sergio Leone. Also, was der als Regisseur geleistet hat, da kann man mal reingucken in die Filmografie. So viel ist das gar nicht. Alles durch die Bank. klasse Filme.
Dafür umso länger, die Filme.
Ja, genau. Ja, Amerika-Trilogie, so ganz bis den ganzen Tag mit beschäftigt. Ja.
Jetzt weiß ich auch nicht, ob es einfacher wird, aber nochmal ein bisschen konkreter. Welche ist denn deine Lieblingsschauspielerin? Wer ist deine Lieblingsschauspielerin, müsste es heißen?
Ganz schwierig. In der jüngsten Vergangenheit hat sich auch Jessica Chastain so in mein Filmherz gespielt.
Sagt mir nicht mehr was.
Von Interstellar zum Beispiel. Die,
die genau, mit den großen die Augen?
Nee, die Tochter. Du meinst, ja, hier Catwoman, aber nee.
Das ist Holloway?
Ja, genau. Wie heißt sie?
Jane?
Holloway ist der Nachname, aber...
Anne Hathaway
ist es, genau. Die du meinst. Nein, Jessica Chastain spielt die Tochter, die rothaarige, die erwachsene Tochter.
Genau. Die erwachsene Murphy.
Sag mal nochmal, was sie noch gespielt hat. So, wir haben bestimmt noch einiges gesehen.
Also, ich finde, also richtig geil, da kommen wir doch gleich zu meinem Lieblingsschauspieler vielleicht gleich.
Ja.
War sie auch in A Most Violent Year.
Mhm. Kenn ich nicht.
Schau nicht.
Auch, ich glaube, vor 2 Jahren, so ein Thriller-Drama mit Oscar Isaac auch. Mhm. Und, also sie hat noch mitgespielt bei, also ich fand den ganz cool. Wird, glaube ich, jetzt nicht so gemacht von den anderen oder von vielen. Lawless. Mhm. Den fand ich ganz cool, so mit so Schwarzbrennereien. und ach ja, da fällt mir ein, da ist auch Shia LaBeouf wieder dabei bei Lawless. Okay, jetzt so spontan.
Sie hat ja auch in diesem Osama Bin Laden Kriegsfilm von Catherine Bigelow mitgespielt.
Ja, auch richtig gut.
Ich habe vergessen, wie er heißt. Keine Ahnung.
Zero Dark Thirty.
Die ist ja im Augenblick auch so ein bisschen Everybody's Darling im Independent-Film. Es gibt 1000 Filme, ich komme auch nicht drauf im Augenblick.
Ja. Ach ja, bei Marziana war der auch noch dabei. The Martian, oder war sie noch dabei?
Ja,
gefällt mir einfach so, wenn sie spielt, dann ist das eigentlich immer ganz cool. Mhm. Aber auch richtig, was ich richtig klasse finde, die jetzt auch wieder die Schauspielerei aufgegriffen hat, ist Naomi Watts. Mhm. Da fällt mir dann die Szene in Mulholland Drive ein. Mhm. Die kennt ihr beide, ne?
Ich hab den nicht fertig geguckt.
Ich hab den gesehen, aber sie hat ja mehr als eine Szene.
Genau, und die Szene, die ich meine, war die Vorsprechszene für diesen Film, wo die dann vor dem Studioboss dann irgendwie vorsprechen sollte mit dem anderen Co-Schauspieler, mit dem sie die eine Szene hat und dem Regisseur und so weiter. Und also der ganze Film ist ja, wirkt so unecht und so seltsam irgendwie, und in der Szene hast du, das trifft dich wie ein Schlag. Es wirkt dann echt wie normale Menschen plötzlich, die Gefühle zeigen, und das haut einen dann auch ziemlich um. Und da dachte ich, okay, wow, also vorher hat sie die ganze Zeit so dieses oberflächliche Dummchen gemimt, und dann plötzlich kriegt der Charakter so viel Tiefe, obwohl sie in dem Film dann auch nur spielt. Also das fand ich auch richtig gut. Ja, ansonsten Eva Green ist klasse, Tilda Swinton und so weiter. Ja, und so Helen Mirren, Meryl Streep sind natürlich auch super. Julie Moore ist manchmal nervig, aber kann auch gut schauspielern. Ja, gibt viele gute, aber Jessica Chastain, Naomi Watts, die finde ich schon, sind mir so als erstes in den Sinn gekommen.
Okay, dann gleich hinterher dein Lieblingsschauspieler.
Ach, wieder geschmatzt. Oscar Isaac und Jake Gyllenhaal. Die beiden finde ich richtig gut. Also auch wieder in der jüngsten Vergangenheit haben die in vielen schönen Filmen mitgespielt, die ich gesehen habe. Jake Gyllenhaal, ja.
Den habe ich schon vor lang nicht mehr gesehen.
Doch.
Ich habe, ja?
Also.
Ich kenne den nur aus Brokeback Mountain.
Klar,
Donnie Darko. und aus die Eiszeit oder so von
ach, ja, ja.
Ah, wie heißt der denn, dieser blöde, der,
von Roland Emmerich.
Genau,
der, ne?
Genau. Mhm.
Ja.
Schrecklicher Film.
Day After Tomorrow ist das, oder?
Ja, genau, genau.
Ah, genau.
Ja, letztens hat der hier Nightcrawler.
Ja, ja.
War ja die Hauptperson. Das war auch, das war so gut.
Der, also gemacht. Der hat so ein paar Versuche, so Mitte der Nullerjahre irgendwie Mainstream-Schauspieler zu werden. Die
wir haben auch
gescheitert.
Noch was mit so einem Serienkiller, wo er so ein Reporter
Zodiac.
Spielt. Zodiac, ja, genau. Und genau. Das war auch gut, ja.
Auch richtig gut, ne?
Ja, von Fincher. Nee, aber mittlerweile hat er halt irgendwie für sich auch irgendwie festgestellt, dass er eben in diesem Charakterdarsteller im Indie-Filmbereich quasi, dass das sein Ding ist. Und er macht jetzt immer so kleine Rollen, kleine ernste Rollen, wo er irgendwie ja so leicht strange oft auch ist. Das kann ich gut nachvollziehen.
Ja. Oder auch größere, jetzt Enemy und Prisoners von Denis Villeneuve, die Filme. Also da spielt er auch komplett andere Leute. Und in Enemy spielt er ja, ist auch egal, soll man sich angucken, spielt er sogar zwei Leute. Mhm. Einfach geil. Also der hat schon echt drauf.
Gut.
Und man guckt den, man sieht den auch gerne. Also ich.
Stimmt, der sieht ja auch nett aus.
Mhm. Ja.
Ja. Nee. Ich habe die nächste Frage für dich. Welcher Film hat
Horrors.
Die... Was?
Hau raus.
Sorry. Ach so. Ich hab Horrors verstanden. Welcher Film hat die besten Special Effects?
Da passt Horror ja ganz gut.
Gell?
wenn man sich jetzt überlegt, okay, beste Effekte, dann würde ich immer die praktischen über die digitalen Effekte stellen, weil die einfach besser altern. Mhm. Und da sage ich dann The Thing oder die Fliege, weil die einfach, ja, die kann man sich schon wegen der Effekte, ne, kann man sich die schon angucken und man ist nicht enttäuscht. Ja, aber ansonsten, wie seht ihr das denn? Also würdet ihr auch so eine Unterteilung nehmen? Also machen hier praktische Effekte, digitale Effekte oder eine Kombination aus dessen?
Wir haben beide hier Digital-Effekt-Filme genannt, weil es beides Filme waren, die uns so von ihrem Worldbuilding umgehauen hatte. Paula hatte Avatar gesagt und ich Herr der Ringe.
Mhm.
Ja.
Zu digitalen Effekten habe ich auf jeden Fall, also seinerzeit hat mich Elysium und Gravity, als ich die beide im Kino gesehen habe, die haben mich da auch schon gut überrascht und aus den Socken gehauen. Also das war auch ziemlich gut. Also gerade Gravity, dann noch in 3D, das war schon atemberaubend, muss ich sagen.
Ja.
Den habe ich irgendwie nicht gesehen.
Ist denn auch die Filmmusik von Gravity die beste Filmmusik?
Niemals.
Sondern?
Also wenn du jetzt nach Filmen gehst, dann wird's schwierig. Da müsste ich, glaube ich, Highlander und The Graduate sagen, weil da einfach ein geiler Soundtrack ist. Mhm. Aber jetzt von der original komponierten Filmmusik...
Es geht beides. Boah,
weiß ich. Also Mad Max war geil, aber die würde ich mir, glaube ich, nicht so lange am Stück anhören können.
Der alte oder jetzt der neueste?
Der neue. Mhm. Fury Road. Ja. Mhm. Das hier, den Science-Fiction-Film Moon, kennt ihr den?
Mhm.
Da das super. Titellied von Clint Mansell ist auch der Hammer. Ist einfach richtig
weiß
gut.
Weiß ich gerade gar nicht mehr, das ist jetzt peinlich. Aber weiß ich nicht mehr.
Ja, wenn man sich da mal raussucht, weiß ich einfach... Welcome to Luna Industries bei YouTube. Klasse.
Okay.
Ansonsten mag ich halt alles von Ennio Morricone oder John Williams, ne? Die beiden Komponisten. Mm. Da geht für mich, glaube ich, nichts drüber. Ich habe jetzt auch Ennio Morricone habe ich auch live gesehen.
Oh, cool.
So ein schönes Konzert von ihm noch dirigiert. Er ist ja auch schon super alt.
Mm.
Aber die Musik ist einfach so gut. Ich fand's echt schade, dass sie das noch haben verstärken müssen, weil der ist da wirklich mit einem kompletten Orchester aufgelaufen, einem riesigen Chor.
Ja.
Und das war einfach richtig gut. Und weil die halt, weil er so eine Arena bespielt hat, hier die Lanxess Arena in Köln, weiß ich, mussten sie den verstärken oder so? Ich weiß es nicht. Wir saßen aber relativ weit vorne, das war dann gut.
Mhm.
Also, war klasse.
Cool.
Kriegst du Gänsehaut.
Und er lebt noch, ja. Kann man also noch machen, nochmal machen. Guckst du Filme auch mal als Nebenbeschäftigung oder eher nicht?
Ja, das habe ich mal versucht, das hat nicht funktioniert. Das, nee, Mann, ich geht nicht. Ich habe mal, weil ich irgendwie Bock hatte, habe ich mir dann mal Inception reingetan und habe dann irgendwie Geschenke eingepackt und so, ne? Mhm. Ich war so langsam. Ich habe einfach den Film geguckt und das dann.
Und am Ende kein einziges Geschenk eingepackt. Ja,
ja, so ehrlich war es wirklich.
Ein Papier zurechtgeschnitten und aber dann war es auch noch schief.
Ich mache da kein Hehl draus, dass ich das sehr oft mache. Und das ist übrigens so eine meiner privaten Weihnachtstraditionen, dass wenn ich Geschenke einpacken muss, ich mir dazu einen Film, und zwar eine Rom-Com anmache.
Okay, welche?
Oder ist irgendeine. Irgendwas Belangloses, ja. Wo ich halt auch nicht großartig aufpassen muss und was dann so im Hintergrund vor sich hin plätschert, während ich die Geschenke einpacke.
Komm, komm. Hm.
Ja, also wenn der Film einen nicht so richtig interessiert, dann kann das vielleicht klappen, ja.
Der aber Film.
Sonst höre ich Musik oder Podcasts.
Sehr gute Sache, nicht? der Film sollte dich sehr interessieren, wenn du eine Rolle darin spielst. Und welche Rolle würdest du denn gerne mal spielen?
Ja, natürlich ein Superheld, ne?
Achso, ich dachte James Bond.
Ja, ja. Wollte ich gerade sagen.
Hab ich nämlich auch.
Ich dachte, what's his face aus Whiplash? Ein bisschen mit Gegenständen beworfen werden und sich die Hände blutig spielen.
Ja, so ein bisschen masochistisch veranlagt, ne? Dann kann man das gerne machen. Nee, James Bond ist schon richtig, ne? Also, okay. Ja, oder, weiß ich, man möchte kein Lauch sein, ist auch klar.
Bitte kein Lauch?
Ja, keine. Ist doch Jugendsprech für.
Es kann sein, wir sind alt. Das musst du uns jetzt erklären.
Ist total. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist eh schon wieder out of date. Also, wenn man will kein Schwächling sein oder so.
Ah, okay.
Aber uns ist das Weichei.
Genau, Weichei.
Lauch.
Das ist nice, das gefällt mir. Das kann ich mir so richtig gut vorstellen.
Sei doch kein Lauch.
Ja. Das kann ich echt nicht. Ja, nice.
Total gut.
Ich weiß auch, ich komme glaube ich aus dem Internet oder so, aber. Ja, ich habe doch auch keine Ahnung.
Ja, genau. Pass mal auf jetzt hier. Welcher ist denn dein Lieblings-Disney-Film?
Ungleich dramatischen Filmtodes würde ich das Dschungelbuch nennen. Oder. Im Herzen steht das direkt neben Aladdin, den ich auch sehr cool finde.
Den habe ich, glaube ich, gar nicht mal gesehen.
Ich habe den mal gesehen, aber es hilft ja.
Ja, also brauchst gar nicht weiter. Ich weiß schon, ich muss es dann unbedingt auch mal nachholen.
Ich glaube, das sind einfach die, die man als Kind gesehen hat und die man heute immer noch gut finden kann oder gut findet oder schön. Das Dschungelbuch ist halt wunderbar gezeichnet, ne? Bei Aladdin sieht man schon, das alles ein bisschen geglättet. Da findet auch schon Computeranimation statt, bei Dschungelbuch halt nicht. Deswegen, die Musik ist einfach klasse bei Dschungelbuch und ja, rundum top. Hat ja wieder auch ein Remake erfahren, ne? Nicht aus gutem Grund, sage ich mal. Ich habe es nicht gesehen, keine Ahnung. Habt ihr es gesehen?
Nein, noch nicht. Ja. Noch nicht.
Ich habe nicht schlecht das drüber gehört. So, es soll besser sein, als alle erwartet haben, tatsächlich.
Ja, und in 5 Jahren, wenn das dann irgendwie auf den Streamingdiensten so verfügbar ist, dann kratzt man sich die Augen aus, weil man nicht fassen kann, wie das CGI gealtert ist oder so.
Genau.
Also komplett künstlich da irgendwie. Weiß ich nicht. Ja, aber auch Susi und Strolch ist auch wunderschön gezeichnet. Auch so eine Neuentdeckung habe ich damals nie gesehen. Wunderbar, aber im Herzen Dschungelbuch.
Ja.
Oh. Mein Lieblingsfilm.
Was ist denn dein Lieblingssportfilm?
Ja, da musste ich tricksen.
Tricksen?
Und zwar,
Ja?
Weil Tanzen.
Oh Gott.
Sport ist.
Ja, natürlich.
Definitiv.
Wähle ich Black Swan.
Ah, okay. Gar nicht schlecht. Das ist kommt Dirty Dancing.
Ja, genau. Nee. Black Swan ist richtig gut. Da kam auch heute so ein Video-Essay raus hier von Lessons from the Screenplay. Ich hatte die Antwort aber vorher schon. Muss man mir jetzt glauben.
Aha. Ja, na gut.
Ja, nee, der ist wirklich...
Vorher, vor 2 Tagen, als Black Swan noch der Geheimtipp war, da war schon dein Lieblingsfilm.
Genau.
Ja. Ich hatte doch eben vorgelesen.
Du, ja, aber du hast doch gerade die Hand so ausgestreckt.
Nee, das war nicht so bedacht.
Kein Streit hier. So sonst lese ich die vor.
Aber jetzt kommt eine meiner Lieblingsfragen hier. Welches Gefährt aus einem Film würdest du gerne fahren oder auch fliegen?
Ja, die war echt cool, die Frage, weil da denkt man echt, ich möchte gerne das Batmobil fahren. Nein, ich möchte gerne mit dem Batmobil fliegen oder mit dem The Bat oder wie auch immer das Ding heißt. Oder mit dem Cape von Doctor Strange irgendwie rumfliegen oder was. Und ja, da fallen dann immer schönere Sachen ein.
Gell? Ja, finde ich auch super.
Mhm. Oder? Ich finde schon.
Definitiv.
Einfach, was mir dann eingefallen ist, einfach ja, der fliegende Teppich aus Aladdin.
Super, sehr gut.
Ne? Nice. Ist so ein eigener Charakter selber, da kann nichts passieren und es muss so chillig sein, oft durch die Luft zu fliegen. Das wäre richtig gut. Oder die Bebop oder das Swordfish 2 aus Cowboy Bebop.
Noch nie gehört. Anime-Serie?
Ja.
Muss ich gleich mal auf YouTube gucken.
Nicht? Nee. Ja, da gibt's ich habe gehört, da soll es die gesamte Serie geben.
Auf YouTube. Mhm. Okay.
Ja, ich hab die in der Jugend gesehen, damals auf MTV noch. Boah. Ja, Anime ist halt, ja, das ist auch so ein Teil meiner Jugend, ne, irgendwie. Und ja, das war einfach, dachte ich auch, ey, das ist so cool, so chillig mit der Bebop da rumzufliegen im Weltraum. Ist halt ein schönes Raumschiff, ne? Mhm. Und wirkt dann selber wie so ein riesiges Wohnzimmer, coole Crew und ja, die Abenteuer erleben, das wäre schon was. Ja. Ich leg dir die echt ans Herz oder euch beiden, wirklich. Das macht schon Spaß.
Ich habe jetzt
wunderschön gezeigt.
Sorry. Bitte? Sorry, ich habe gerade eben das beste Gefährt nochmal eruiert, ja.
Ja.
Und? Was?
Hau raus, erzähl.
Also da kommt nichts drüber über die TARDIS.
Ah.
Ja, bei der TARDIS ist es halt eher so das Ziel. Der Weg ist nicht so geil.
Nein, guck mal, sie ist doch von innen viel größer als von außen.
Ja, das ist natürlich cool. Aber
sie hat eine eigene Seele.
Das Fliegen an sich ist ja jetzt nicht so spektakulär.
Ja, du gehst ja nur durch die Tür, ne?
Na, du musst immer noch so ein paar komische Knöpfe heben.
Hebel.
Pumpen.
Ah.
So, ich gibt's.
Aber dann mach da mal irgendwie die Tür auf, während der durch die Dimension gleitet. Viel Spaß. Ja. Nee, TARDIS, ja.
Cool. Ich trag das für dich nach, Paula. Welchen Film guckst du, Jens, gerne, wenn es dir schlecht geht?
Das ist schwierig, weil ich.
Dir geht's nicht so schlecht. Perfekt.
Doch, jedem Menschen geht's mal schlecht. Ah. Ein bisschen niedergeschlagen ist man ja mal.
Ja.
Ich habe da keine Go-To-Filme, die mich, auf die ich dann immer Bock hätte oder so. Meistens, weiß nicht, wenn man schlechte Laune hat, dann hat man ja oft Bock auf gar nichts. Aber ich spreche dann eigentlich viel mehr auf Musik an als auf Filme. Auch wenn da natürlich Musik ein Teil von Filmen ist, aber so direkt.
Aber jetzt hast du nicht so einen Feel-Good-Movie, also jetzt muss nicht ein Feel-Good-Movie der Definition nach sein, wie auch immer die lauten mag, sondern so ein Film, den du dir anguckst und dann geht's dir gleich viel besser.
Fällt mir nichts ein, wenn ich dann echt so, keine Ahnung, traurig bin, niedergeschlagen bin und ich mir dann sowas angucke wie zum Beispiel The Big Lebowski. Mhm. Der ist klasse. Das ist einer der Filme, die kann ich mir eigentlich immer angucken. Die ist super lustig, ne? Man kennt den halb auswendig oder komplett und man lacht sich trotzdem scheckig. Solche Filme, das müsste man dann ja sehen und dann wird's einem besser gehen oder so. Mhm. Aber meistens, oder wenn ich dann so einen Film mal geschaut habe, wenn es einem dann vielleicht nicht so gut geht oder so, dann, boah, da ist das ganz schön Arbeit, einem die Laune dann zu versüßen. Und oft ist das dann einfach so, wo ich dann denke, ja, ich sehe, ne, das ist jetzt hier lustig, aber gefällt mir gerade nicht so.
Kommt trotzdem nicht an.
Genau, da springe ich dann irgendwie nicht drauf an. Oder? Kennt ihr das nicht?
Doch, total.
Also das ist dann irgendwie Verschwendung.
Nee, deswegen habe ich auch eher so traurig schöne Filme, glaube ich, in meiner Wahl.
Ah,
so,
okay.
Da fühle ich mich, da kann ich irgendwie dann so mein schlechtes Gefühl kanalisieren.
Ja, das ist dann auch echt am besten, so dann irgendwie melancholische Filme oder sowas, ne? Mhm. Das passt dann, es wird dann noch verstärkt, dann hat man...
Ja, aber es hat so was Kathartisches irgendwie danach, genau. Da fühlst du dich irgendwie trotzdem besser.
Ganz genau, ja. Mhm.
Aber ich habe noch Antwort für dich, so also jetzt passt das nicht mehr so, aber noch vor wenigen Wochen dachtest du doch bestimmt so, ah, diese scheiß liberale Welt, alles so viel Freiheit, da gucke ich ein bisschen Whiplash, da wird ein bisschen unterdrückt, da geht's mir gleich viel besser.
Ja, und dann hat man noch die schöne Musik dabei, die richtig fordernd ist und nach vorne geht und im Prinzip hat man da eine schöne Abhandlung zwischen
zwischendurch ja, noch ein paar Menschen misshandelt.
Dem dominanten Vorgesetzten und dem unterdrückten Angestellter ist er ja nicht, Schützling, ne? Der sich ja wehrt.
Wo wehrt er sich denn? Ah, das ist eine andere Diskussion.
Ja klar, als er rausgeflogen ist, dann ist er doch mit die Quelle, die dafür sorgt, dass er vom Schäfer-Institut gefeuert wird.
Hm. Ist total die heldenhafte Rolle von What's His Name oder Face. Oder
nee, beides. Genau, der hat Miles Teller, der hat unter ihm zu leiden gehabt und hat ja auch gesehen, dass er alle seine Studenten da seelisch an die Grenzen gebracht hat und drüber hinaus. Und das Geile ist halt, dass du dieses starke, ambivalente Verhältnis hast, auch im Finale, dass du denkst, okay, rechtfertigt jetzt seine Handlung des Misshandelnden, sage ich jetzt mal, oder des Lehrers, rechtfertigt das Ziel die Mittel. Und das beantwortet der Film einfach nicht. Das musst du mit dir selber abhandeln. Und auf dem Weg bist du so angespannt, weil du das einfach nicht verarbeiten kannst so schnell, was da auf dem Bildschirm oder auf der Kinoleinwand passiert, also ich war fertig nach dem Film im Kino. Mhm. Und das muss ein Film erstmal schaffen. So.
Oh, okay.
Jetzt haben wir dir tatsächlich nochmal ein Forum geboten, dass du hier für Whiplash in die Bresche sprengen kann. Um hier noch den Hörerinnen und Hörern klar zu machen, worüber wir hier gerade reden, ich habe im Followery des letzten Jahres eine Kurzfolge zu Whiplash gemacht, wo ich den Film zerrissen habe, und ich bleibe auch nach wie vor dabei, dass ich ihn für ganz, ganz schlecht halte. Aber nicht schlecht waren deine Antworten. Wir sind nämlich durch.
Nee, es kommt noch eine Frage.
Oh nein, Paula hat noch eine, okay.
Die letzte Frage.
Ja.
Welchen Film mochtest du als Teenager, für den du dich heute jedoch schämst?
Da muss ich überlegen. Das ist schwierig, weil so richtig schämen tue ich mich nicht dafür. Ist ja meistens so, dass man irgendwie als Jugendlicher vielleicht Filme cool fand, die dann lange nicht sieht. Und dann erfährt man, wenn man andere Reviews liest, Kritiken, wie auch immer, ne? Das Internet hat gesagt, dass der Film eigentlich ganz schlecht ist. Und dann denkt man sich, was? Das kann doch gar nicht sein. Vielleicht guckt man sich den dann nochmal an und muss dann eingestehen, ja, so toll ist er wirklich nicht. Oder so. Und das war jetzt bei Roland Emmerichs Godzilla zum Beispiel, den ich eigentlich ganz unterhaltsam fand, so als Jugendlicher. Wurde mir halt gesagt, dass er eigentlich ganz schlecht ist. Ja, toll ist er nicht, ne? Aber meine Güte, ehrlich. Klar, ne? Du kriegst ja Augenkrebs, wenn der Godzilla da durch New York läuft, aber der Anfang ist eigentlich ganz geil, irgendwie so. Ach, keine Ahnung. Vielleicht Godzilla, sonst Schäm wäre zu hart ausgedrückt, glaube ich.
Das ist ja gut. Ja.
Ist gut.
Genau. Ist auch schwierig.
Ja, man sollte sich auch nicht irgendwie nur, weil andere sagen, der Film ist schlecht, schämen. Man sollte,
nee, ganz genau.
Man sollte sich schämen, wenn man irgendwann mitkriegt, was Mel Gibson für ein Mensch ist und man ihn früher abgefeiert hat als Braveheart. Ohne jetzt hier auf niemanden anzuspielen.
Aber der arbeitet ja daran, dass sein Ruf wieder langsam hergestellt wird, ach, oder?
Ja, ja, bestimmt.
Aber man weiß ja gar nicht, was in diesem ganzen Hollywood-Zirkus, ob man das alles so annehmen kann, was da irgendwie gewaschen wird an schmutziger Wäsche. Weiß ich nicht. Ja, also klar, du spielst auf die Äußerung an, wo er dann so antisemitische Hass-Tiraden loslässt, ne? Da weiß man nicht, in welchem Zusammenhang das gefallen ist oder so.
Das stimmt. Aber ich muss auch ich drücke mich ein bisschen davor, aber ich befürchte auch, dass wenn ich Braveheart heute nochmal gucken würde, dass der Film nicht das Meisterwerk ist, für das ich es als Teenager hielt.
Freiheit! Ja. So. Freiheit. Klasse. Weiß ich, ja, kann sein. Auch schon lange nicht mehr gesehen.
Ja. Gut, jetzt sind wir aber durch und genau. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Du hast es geschafft, wieder eine Kurzfolge zu sprengen. Nein, sein Fragebogen ist traditionell keine Kurzfolge, so. Aber für diesen Kalender hast du wahrscheinlich eine der längsten Folgen geliefert und das ist sehr, sehr schön. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Paula, was hast du?
Dito.
Ja, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
Wir haben dich jetzt voll kennengelernt. Ne? Dir hat keinen Spaß. Oh Mann, irgendwie voll die langweiligen Fragen. Und
ja, schade, weil sonst hätte ich ja gesagt, du kommst mal irgendwann wieder und wir besprechen einen Film zusammen.
Ja, aber dann halt ohne die Fragen. Kennen,
aber wenn es so langweilig war, dann wahrscheinlich besser nicht. Gehst du vielleicht lieber irgendwie, was weiß ich, zum
Cinecouch.
Das hört sich jetzt an, also würdest du die Cinecouch nicht mögen.
Keine Ahnung. Das ist halt ein anderer Filmpodcast.
Das könnte sogar sehr gut passieren.
Dass du da
hingehst. Wenn die mich noch haben wollen.
Jetzt. Oh. Ja, es ist ja so, dass wir da schon unsere Beziehung haben. Wir können da was laufen lassen. Wir müssen nur was springen lassen, damit wir. Genau, was deichseln können wir.
Ja. Ja, wir tauschen gleich mal hier die Kontoinformation aus, ne?
Bestens. Genau. Okay, jetzt nochmal vielen Dank, dass du da warst. Und
ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Schön in dem Studio wieder da zu sein.
Ja, genau. Unsere Couch ist nicht die Sitzcouch, aber sie ist trotzdem bequem. Und du darfst jederzeit gerne wieder darauf Platz nehmen. Wir wünschen dir noch eine schöne Adventszeit und fröhliche Weihnachten.
Ah ja, das wünsche ich euch auch.
Dankeschön.
Die Adventszeit ist ja immer eigentlich immer schön, ne? Muss man sich nur ein bisschen die Zeit nehmen. Ist ja eigentlich immer stressig. Ja, an alle, die es hören, ne? Nicht so viel Stress machen. Und frohe Weihnachten und guten Rutsch.
Sehr schön.
Tschüss.
Bis denn.
Ciao.